Sie hören weltweit um Ruanda, 15 Jahre nach dem Völkermord geht es heute Morgen hier. Und der Konflikt zwischen Hutu und Tutsi in Ruanda, der ist ja 1994 nicht einfach aus heiterem Himmel gekommen, sondern den gab es schon seit Jahren. Es hatte immer wieder blutige Auseinandersetzungen gegangen. Tutsi sind Tiere, hatte sogar mal der damalige Präsident als Losung rausgegeben und damit den Hass beider Gruppen aufeinander immer weiter geschürt. Ja, aber wie willkürlich diese Unterscheidung eigentlich ist, das macht bestimmt auch der folgende Ton deutlich. Der stammt aus dem Film Hotel Rwanda von Terry George, wo es nämlich genau um die Frage geht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hutu und Tutsi?
Mal ehrlich, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hutu und einem Tutsi?
Also, wenn es nach den belgischen Kolonialherren geht, dann sind die Tutsi etwas größer und viel eleganter. Die Belgier haben eine Klassifizierung vorgenommen.
Und wie?
Sie haben eine Auswahl getroffen. Die mit schmalerer Nase und hellerer Haut. Sie haben bei den Leuten die Breite der Nase gemessen. Die Belgier haben die Tutsi nur benutzt, um das Land zu regieren. Und als sie abzogen, da übergaben sie die Macht an die Hutu. Und die haben sich natürlich an den Tutsi gerecht für die jahrelange Unterdrückung.
Volker Greulich ist hier im Studio. Er ist Afrika-Experte des internationalen Kolpingwerkes. Herr Greulich, war das so?
Ja, mehr oder weniger. Es gab in der Tat in der vorkolonialen Zeit eine soziale Trennung in Ruanda zwischen den landbebauenden Hutu und den viehbesitzenden Tutsi, wobei die Tutsi als Aristokratenschicht herrschte und der König Ruandas, für Burundi gilt übrigens das Gleiche, die Könige in beiden Ländern aus den Tutsi kamen. Aber es gab durchaus die Möglichkeit zum sozialen Aufstieg, also verdiente Hutu-Gefolgsleute konnten in den Adelstand aufsteigen und wurden dann auch Tutsi. Also insofern ist es eben nicht nur eine rein ethnische, sondern in erster Linie eine soziale Kategorie. Aber als die europäischen Kolonialherren kamen, erst die Deutschen und nach dem Ersten Weltkrieg die Belgier, die Europäer wollten es immer gerne klar haben, klare Linien einziehen. Da wurde dann diese ganz klare Linie geschafft und da hieß es dann, die Tutsi als Nicht-Bantu stehen eben auch den Europäern rassisch ähnlicher, was dazu geführt hat, dass in der Kolonialzeit dann auch die Tutsi ganz gezielt als Elite aufgebaut wurden, weil man den dummen Bantu-Negern in Anführungsstrichen nicht zugetraut hat, also europäische Bildung verstehen zu können. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, Ressentiments zu schaffen, die dann nach der Unabhängigkeit ausgebrochen sind.
Das heißt, der Krieg ist wieder mal ein koloniales Erbe?
Nein, nicht nur. Es gab seit der Kolonialzeit immerhin 30 Jahre, wo es in Ruanda keinen Genozid gegeben hat. Das Problem war, dass sich dann an der Macht eine kleine Clique aus dem Nordwesten Ruandas festgesetzt hat. Und ein großes Problem in Ruanda war Land. Ruanda ist extrem dicht besiedelt. Es hat mehr Einwohner pro Quadratkilometer als die Bundesrepublik. Also in Ruanda leben über 300 Personen auf einem Quadratkilometer. Es gibt einfach sehr wenig Land. In den 60er Jahren sind sehr viele Tutsi nach Uganda geflohen, weil einfach die Stimmung gegen die Tutsi in Ruanda ihnen zu negativ war und hatten sich da etabliert. Viele von denen haben in den Bürgerkriegen, die in Uganda getobt sind, militärische Erfahrungen gesammelt und 1990 begonnen Ruanda von Uganda aus anzugreifen und den Norden zu besetzen. Und das hat dann die Regierung Habyarimana benutzt, um zunächst mal sehr starke Ressentiments gegen die Tutsi zu schaffen. Es hat also auch damals schon Übergriffe gegeben. Ich erinnere mich an ein Bild in einer britischen Zeitung, wo eine weinende Tutsi-Frau ihr verdurstetes Kind in den Armen hielt, weil die ohne ausreichende Versorgung in einem Fußballstadion interniert waren. 1992 und 1993 kam es dann zu Friedensverhandlungen und Habyarimana hat dann Zugeständnisse an die Tutsi gemacht, insbesondere die Möglichkeit zur Rückkehr. Und Variante ist, dass wohl radikale Gefolgsleute, die ihrem Präsidenten nicht mehr folgen wollten und dann auf der einen Seite den Genozid vorbereitet haben, auf der anderen Seite dann das Flugzeug abgeschossen haben, um damit zugleich auch einen Anlass zu haben, dann eben den Genozid durchführen zu können.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Tatsächlicher Auslöser war ja dann tatsächlich, dass das Flugzeug des Präsidenten, des damaligen, abgeschossen wurde. War das eine Inszenierung, also die Suche nach einem Grund?
Es gibt im Wesentlichen zwei Varianten, also die ruandische Regierung, aber auch jemand wie der schon erwähnte Gérald Prunier sagen, das war ganz klar, das waren die Ruander selber, die Hutu-Extremisten, die ihren eigenen Präsidenten aus dem Weg schaffen wollten, weil er zum Verräter geworden ist, weil er den Tutsi Zugeständnisse machen wollten. Die französische Regierung, die damals auch eine sehr undurchsichtige Rolle gespielt hat, die französische Regierung behauptet, Beweise dafür zu haben, dass die APF, also die Tutsi-Organisation, das Flugzeug abgeschossen hätte. Die genaue Wahrheit wird sich nie feststellen lassen. Was klar ist, ist, dass der Völkermord vorbereitet war. Es lagen die Macheten bereit, die dann an die Interahamwe, an die Miliz ausgegeben wurden. Es wurden dann über die Radiosender Aufrufe gestartet, doch die Kakerlaken, die Tutsi umzubringen. Es war kein spontaner Volkszorn, es war eine vorbereitete Auslöschungskampagne.
Der ja dann auch ziemlich schnell vonstatten gegangen ist. Da sind ja innerhalb weniger Tage tausende Menschen getötet worden.
Also insgesamt hat es 4 Monate gedauert. Es sind, also genaue Zahlen wird man auch nie wissen, aber die Schätzungen laufen mittlerweile 800.000 bis 1 Million. Bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 10 Millionen heißt das, dass etwa 10% der Bevölkerung ermordet wurden. Das hieße, man muss sich vorstellen, als ob 7 Millionen Bundesbürger einfach mal so abgeschlachtet würden, weil sie falsch aussehen.
Und die Reaktion der UN war damals, wenige Tage nachdem das Morden begann, Blauhelme abziehen.
Jämmerlich. Das Problem war, dass die Regierung Clinton traumatisiert war von dem Somalia-Desaster, was sie wiederum von der Vorgängerregierung geerbt hatte, wo die UN ja dramatisch gescheitert war. Und es gab damals in den USA die feste Überzeugung, Ausländer können in Afrika keine Ordnung schaffen. Und deshalb hat die Regierung Clinton, aber eben auch andere Länder, haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, da hineingezogen zu werden. Meines Wissens wurde damals sogar verhindert, dass in offiziellen Dokumenten der amerikanischen Regierung das Wort Genocide, also Völkermord, überhaupt erwähnt wurde, weil man dann nach Völkerrecht verpflichtet gewesen wäre, einzugreifen.
Trotzdem hat es die Welt geschafft, irgendwie wegzuschauen. Das wird auch in diesem Film, den ich ja soeben schon zitiert habe, Hotel Ruanda, ganz gut zur Sprache gebracht. Da sagt am Ende ein Fernsehjournalist:
Wie können Sie nicht intervenieren, wenn Sie solche Gräueltaten zu sehen kriegen?
Wissen Sie, ich schätze, wenn die Menschen die Bilder zu sehen kriegen, werden sie sagen, oh mein Gott, wie furchtbar, und dann weiter zu Abend essen.
War das so? War der Welt das egal?
Ich glaube, dass bis zum gewissen Grad bestätigte das natürlich auch alle Klischees, die man von Afrika hatte. Da sind sowieso Wilde, die schlachten sich ab. Aber die schon erwähnte ruandische Bekannte in Tansania hat immer gesagt, ihr Europäer seid blöd, wenn ihr auf diese Ausreden der Regierung einfallt. Es geht um Macht, es geht um Landbesitz und da wird Hass gezüchtet, da wird Hass instrumentalisiert, um politische Ziele zu verfolgen.
Wie kam es damals zur Lösung des Konfliktes?
Ja, dadurch, dass die RPF gewonnen hat. Also die Tutsi-Rebellen, die von Ruanda aus eingefallen sind, haben sofort, nachdem der Völkermord startete, eine Offensive gegen die ruandische Armee gestartet. Und beendet wurde es dadurch, dass im Grunde genommen das komplette Territorium Ruandas von den Tutsi-Rebellen besetzt wurde, die seitdem die Regierung stellen.
Welche Rolle hat eigentlich die katholische Kirche damals in diesem Konflikt gespielt? Ruanda war ja ein sehr katholisches Land.
Ja, ich glaube, dass die katholische Kirche weitgehend versagt hat. Jedenfalls hat die katholische Kirche keine moralische Führerschaft erringen können. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die katholische Kirche als Institution am Völkermord teilgenommen hat, obwohl es bedauerlicherweise Priester und Ordensschwestern gab, die auch für den Tod von Tutsi verantwortlich gemacht wurden. Der Erzbischof von Kigali war Mitglied in der Regierungspartei, ist aber vor Beginn des Völkermords aus dem Politbüro ausgetreten, hat sich auch davon distanziert, ist aber dann anschließend von den Tutsi-Rebellen verantwortlich gemacht und erschossen worden.
Die Wurzeln des Konfliktes in Ruanda vor 15 Jahren. Informationen waren das von Volker Greulich von Kolping International. Und welche Folgen das alles für Glaube, Religion und die katholische Kirche in Ruanda hatte und wie es da heute aussieht, dazu mehr gleich hier in Weltweit.